bin wieder im Gespräch mit Barbara Strohschein, der Expertin für Werte, der Philosophin, der Psychologin. Nun haben wir über die Formen der Liebe gesprochen, über die Fallen innerhalb der Liebe. Jetzt müssen wir uns auch was Positivem zuwenden, nämlich den Freuden der Liebe. Und die sind natürlich, jeder verwechselt das jetzt vielleicht mit ewiger Glückseligkeit und endloser Harmonie. Freuden der Liebe bedeutet aber noch sehr viel mehr.
Die Freuden der Liebe entstehen dann, wenn wir durch die Liebe eines anderen Menschen uns selber entdecken.
Sagen Sie den Satz nochmal, er war so schön.
Die Freuden der Liebe entstehen dann, wenn wir uns durch die Liebe zu dem anderen selbst entdecken. Mhm. Das heißt, ich finde mich in dir wieder und verwechsle mich aber nicht mit dir. Und ich erkenne dich, weil du nicht ich bist. Und du erkennst mich, weil ich nicht du bin. Und einerseits diese trennende Erkenntnis und andererseits die Verbindung, die emotionale Verbindung, das ist eigentlich das Allerprickelndste und das Schönste in einer Liebe.
Das war jetzt sehr philosophisch. Mhm. Können wir das ins Konkrete herunterbrechen? Mhm. Wie geht das? Weil der Gedanke ist natürlich toll.
Also wenn zum Beispiel ein Mann eine Frau kennenlernt und ihr spürt, welche Begabung sie hat, also welche Potenziale in ihr stecken.
Und sie fördert.
Und sie fördert. Und zwar nicht, indem er ihr sagt, was sie tun soll, sondern indem er quasi mit dem liebenden Blick Dinge sieht an ihr, die sie noch nie gesehen hat. Oder dass eine Frau einen Mann ermutigt. Es ist ja sehr oft so, dass sehr bekannte und einflussreiche Männer Frauen haben, die ihnen ganz viel Backing geben.
Im erfolgreichen Mann steht eine großartige Frau.
Ja, und da spielt natürlich dieses sich unterstützen gegenseitig und dieses sich bereichern in einem weit gefassten Sinn eine riesengroße Rolle.
Ist nicht die Gefahr des Machtmissbrauches da gegeben, dass man sozusagen zum Prometheus wird und sagt, irgendwann mal ohne mich wärst du ja nie dahin gekommen?
Die Gefahr besteht natürlich, aber wir wollten ja über die Freuden sprechen.
Ach so, ja.
Gut. Also von daher. Okay. Also finde ich, Liebe ist eine aufregende Entdeckungsreise. Ja. Und ich glaube, dass auch Männer wie Frauen beide durch die Liebe einen Veränderungsprozess erleben können.
In sich selbst.
In sich selbst.
Sprich, sie werden liebender, weil es gibt auch... muss immer wieder, obwohl wir bei den Freuden sind, also durch Trennungen wird man dann ja auch vielleicht härter oder vorsichtiger eben, das spürt man ja auch immer.
Natürlich.
Nicht, man traut sich dann nicht mehr so, manche machen dann ganz zu für immer, wenn mal etwas Schlimmes passiert ist und können einfach nicht mehr. So, wie schaffe ich es eben, diese Freuden, die Liebe, da sind wir uns ja einig, tatsächlich bietet, und zwar ist es wahrscheinlich das einzig Schöne überhaupt auf Erden, was man leben kann, oder nicht das Einzige, aber das Schönste, was es gibt.
Ich glaube, wir sind Beziehungswesen. Wir können ohne eine Beziehung weder uns selber entdecken, noch den anderen entdecken. Wir sind so darauf angewiesen, dass der andere ein Spiegel ist für uns und der andere sich dann auch in uns spiegeln kann. Und ich glaube, wenn wir dieses Bild sehen, dass nicht der andere eine unbekannte Fläche ist oder ein unbekanntes Terrain, sondern etwas, was wir erforschen können, davon haben wir vorhin auch gesprochen, dann entsteht auch diese Neugier und dann entsteht auch diese Transformationsreise. Nicht? Was kann man in einer auch durchaus mit Streit und mit Kampf behafteten Beziehung alles lernen? Ich habe das jahrelang nicht glauben wollen, dass Streit durchaus was sehr Gesundes ist in einer Beziehung, weil man da an sich Seiten entdeckt, wo man sich fragt, Hilfe, das bin ich. Und daraus dann die Erkenntnis zu ziehen, aha, das bin ich auch, aber ich kann quasi mich selber beobachten, wie ich mich verhalte in einer Liebesbeziehung. Das ist ein Selbsterkenntnisweg.
Setzt das nicht voraus, dass man schon so weit gereift ist, zu sagen, wir streiten jetzt gerade, aber ich liebe dich trotzdem?
Das ist genau der richtige Satz. Wir streiten uns und weil wir uns lieben, können wir uns es erlauben, uns auch zu streiten. Mhm. Der Streit ist kein Untergang, sondern der Streit ist eine... kann ein Ausdruck im besten Sinne sein, wir reden ja von den Freuden, den anderen in seiner Eigenheit zu erfahren und sich selbst in der Eigenheit zu erfahren. Allerdings besteht dann auch die Kunst, um die Freuden der Liebe zu erhalten, diesen Streit irgendwann auch mal nicht mit einer Rechthaberei zu beenden.
Dann gibt es Versöhnungssex.
Ja, es ist bloß die Frage. Es ist ein Weg, das ist überhaupt keine Frage.
Aber es ist natürlich... Es gibt ja auch diese Form der Selbstzerfleischung, dass man dann immer sagt, gut, wir streiten jetzt, warum streitest du, warum ist das mit dir und so weiter und so weiter. Mhm. Das ist natürlich auch was Gutes, weil man vergisst vielleicht über diese Diskussion den Anlass des Streites. Man könnte auch sagen, warum müssen eigentlich Frau und Mann immer streiten? Dann kann man darüber streiten und vergisst den ursprünglichen Anlass. Aber meine Frage zielt ja eigentlich dahin, dass dieses berühmte Wort immer, immer ist ja ein Auslöser für Streit und auch ein Zeichen, wo man vorsichtig sein müsste, dass die Freunde lieben, verschwinden. Mhm. Wenn jemand sagt, immer lässt du die Türe offen, immer drückst du die Zahnpastatube so aus. Also wenn es tatsächlich, wenn der Alltag ein übermannt, überfraut. Wie kann man dem entgehen?
Zum Beispiel, indem man sich mal eine Zeit lang trennt. Zum Beispiel nicht immer zusammen in den Urlaub zu fahren, eigene Dinge zu entwickeln, sich für Themen zu interessieren, die unabhängig vom anderen verfolgt werden. Also ich glaube, um richtig lieben zu können, ist es wichtig, eine Eigenständigkeit zu entwickeln.
Setzt aber auch eine reife Persönlichkeit voraus, nicht? Denn die symbiotischen Beziehungen,
natürlich,
sagen ja immer, immer bist du mit deinen Freunden unterwegs, muss das sein. Immer triffst du deine Freundinnen, ich bin ganz allein zu Hause. Was macht ihr da eigentlich? Sind es überhaupt die Freundinnen oder triffst du einen anderen?
Ja,
und
schon
geht das.
Eine los, Kette, ne? Von Verdächtigungen, eben. Und natürlich auch die alten Kindergefühle, ich bin so verlassen und jetzt verlässt du mich auch und das kommt dann wieder hoch.
Ich bin auch viel besser als die Freundinnen, viel, viel wichtiger. Wieso? Mich liebst du doch. Wieso gehst du mit deinen Freundinnen weg? Anerkennungsproblematik.
Ja, aber ich glaube, da sind wir an einem ganz wichtigen Punkt. Wenn es nur darum geht, wie geht's mir, wie geht's dir, wie geht's mir, wie geht's dir, da sind wir genau in dieser Schlaufe. Mhm. Wenn wir aber bestimmte Wertvorstellungen vom Leben haben oder sogar vielleicht einen ideellen oder spirituellen Weg gehen, dann gibt es einen anderen Horizont, wo es nicht nur darum geht, sich gegenseitig in die Haare zu kriegen, sondern zu verstehen, dass wir Entwicklungswesen sind und dass wir eine Aufgabe haben, dann entsteht ein anderer Wertekontext, als sich nur immer sich selbst um den eigenen Kreis zu drehen.
Eben.
Und da spielen, ich meine, das ist auch eine Form der Liebe, eine mystische Erfahrung. Die Mystiker, die großen Mystiker, Hildegard von Bingen, Jakob Böhme, Therese von Avila haben von diesem ungeheuren Liebeserlebnis zu einer universellen Schöpferwelt gesprochen. Und das hat ihnen auch die Kraft gegeben, beispielsweise für andere Menschen tätig zu werden, mildtätig zu sein.
Diese universelle Liebe findet man ja auch über den körperlichen Weg im Tantra zum Beispiel.
Ja.
Tantra ist offenbar der einzige Weg, wie man sozusagen durch das Körperliche, das Überkörperliche, das Außerkörperliche erfahren kann. Noch schöner ist es vermutlich, wenn es mit Liebe verbunden ist. Warum ist diese Kombination aus Eros und Agape, also aus Nächstenliebe und Sex, so unglaublich schöner, wahrscheinlich schöner als nur reiner Sex?
Weil es widerspiegelt, dass wir eben nicht nur aus körperlichen Gelüsten, sondern auch aus ganz starken seelischen und geistigen Bedürfnissen bestehen oder wie gesagt diese Bedürfnisse haben oder dieses vielfältige Sein, Körper, Seele, Geist in uns haben. Und ich glaube, dass die alten Tantriker genau das begriffen haben. Also es war zum Beispiel in den asiatischen Ländern selbstverständlich, dass ein König und eine Königin Tantra-Meister waren, damit sie durch die Erfahrung der vollendeten Erotik und der vollendeten Sexualität weise Herrscher wurden. Also das gehörte quasi zu der Ausbildung von Herrschenden, die Sexualität als einen großen Liebesgenuss zu erleben. Und wenn tantrische Arbeit heute wirklich gut gemacht wird, im Sinne einer Lebensenergie, einer Sexualenergie, die weit über nur, wie soll ich sagen, erotische und sexuelle Kicks hinausgeht, dann können damit wirklich Beziehungen ganz positiv beeinflusst werden. Allerdings muss man dazu auch sagen, dazu gehört eine ungeheure Verantwortung. Also da sollte jeder, der sich für so einen Weg entscheidet, genau überlegen, zu wem er geht. Weil da auch ganz viel Unfug getrieben wird.
Also nicht nur Verantwortung, es gehört ja auch Zeit dazu, es gehört Verständnis dazu, es gehört eine Überwindung seiner Glaubensinhalte dazu, womit ich zum Christentum übergehe. Also warum ist diese tantrische Weisheit verloren gegangen? Natürlich, das Christentum hat ja vieles zum Körperfeindlichen erklärt, Aber es ist nicht nur das Christentum, es ist auch die Konsumgesellschaft. Wer hat heute noch Zeit, sozusagen ein erfülltes Sexualleben zu führen, weil die Sachzwänge, die beruflichen Zwänge sind immer viel wichtiger. Nicht? Man muss arbeiten, um das Haus abzubezahlen und. Das ist ja vollkommen absurd. Also man beschränkt sich selbst, verschiebt das Ganze auf die Pensionszeit oder die Rentenzeit, dann ist sie ohne dies vorbei, zumindest in der ganz wilden Form. Wieso ordnen wir uns dem unter und revoltieren nicht dagegen?
Ich glaube, dass immer mehr Menschen revoltieren und sich auf den Weg machen. Wir haben in verschiedenen Kongressen in Weimar auch über dieses Thema geredet und eine Soziologin hielt einen Vortrag und ich kann das aufgrund meiner Erfahrung auch bestätigen, dass weltweit die aufgeklärte, gebildete Mittelschicht eigentlich ziemlich ähnliche Wertvorstellungen hat. Egal, ob das jetzt in Amerika, in Asien, in Europa geschieht. Wir wollen sinnvoll leben, wir wollen eine erfüllte Erotik und Sexualität haben, wir wollen unsere Kinder zu verantwortungsbewussten Menschen erziehen. Und ich glaube, dass sowohl der Blick auf das Problematische in unserer Gesellschaft wichtig ist, dahin ging ja auch Ihre Frage, also zu schauen, was ist hier eigentlich los, was läuft nicht gut, und dann auch zu sehen, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten und ganz viele Menschen, die genau dieses kritische Bewusstsein, wir wollen nicht in die Fußstapfen eines angepassten, unterdrückten, dem Alltag verpflichteten und der reinen Ökonomie orientierten Lebensweise folgen. Gibt es immer mehr.
Und wir streiken. Hashtag Thursday for Sex. Oder for Tantra. TT. Wie Fridays for Future. Ja. Thursdays for Tantra. Nein, es wäre ja zu wünschen, wenn uns das gelinge, nicht? Und dass wir tatsächlich sagen, nein, ich muss nicht 5 Eigentumswohnungen abbezahlen und mich da in den Burnout hineinarbeiten, sondern viel wichtiger ist mir die Beziehung zu meinem Freund, zu meiner Freundin, zu meiner Frau, zu meinem Mann, was auch immer, zu meinen Kindern, ist uns aber irgendwie verloren gegangen auf dem Weg dahin. Es war ja mal vielleicht so nach in der Post-68er Zeit ein bisschen so. Dann kamen ganz viele Bewegungen, dann kam AIDS. AIDS war natürlich wieder ein großer Bruch, wo sozusagen wieder ein Rückfall in die Bürgerlichkeit, in das Cocooning, man zieht sich wieder zurück. Ja, und jetzt noch umso mehr, nachdem die Welt durch Atomkriege und was auch immer so unsicher zu sein scheint. Also hat das doch einen großen Einfluss darauf, dass die Freuden der Liebe, die wir ja alle in uns tragen und wüssten, wie es geht, aber wir trauen uns nicht, weil es könnte das und das passieren.
Also ich glaube, es ist wichtig, darüber Gespräche zu führen. Nicht nur, indem man zu seinem Therapeuten geht, sondern auch in der Familie und in den Beziehungen wichtig, darüber zu sprechen. Was wollen wir eigentlich mit unserem Leben anfangen? Zum Beispiel war noch eine interessante Frage beim Abendbrotessen oder beim Frühstück oder auch bei Familienfesten, mal solche Fragen aufzuwerfen. Und ich habe durchweg die Erfahrung gemacht, wenn solche Fragen diskutiert werden, dann wachen alle Familienmitglieder auf. Nicht wahr? Also ich glaube, wir sind überhaupt nicht so eingezwängt, wie wir meinen. Wir brauchen Impulse. Und wir
braucht man aber Mut dazu. Also ich frage ja ganz oft bei solchen Gelegenheiten Menschen, was soll auf deinem Grabstein stehen? Also um sie aufzuwecken, ein bewusstes Leben zu führen. So, Gottes Willen, ne? Wird alles tabuisiert.
Man kann ja auch ganz sagen, schwierig. Was soll auf deinem Geburtsschein stehen?
Wäre auch schön. Aber gerade diese Fragen, die Sie ansprechen, die so unglaublich wichtig wären, eben um Freuden der Liebe nicht nur gelegentlich, sondern dauerhaft leben zu können, sind meistens tabuisiert. Man spricht nicht darüber. Man traut sich auch nicht, weil jeder müsste sich ja entblößen. Etwas, seine Maske fallen lassen, zeigen, wie er wirklich ist. Auch bei Paaren, nicht nur in der Familie.
Ja, ja, klar. Aber ich meine, da fängt es ja wirklich an, interessant zu werden. Genau. Und miteinander zu reden heißt ja nicht, alle Masken runterzureißen, sondern das Herz zu öffnen. Ich glaube, dass das Gespräch, eine neue Art von Gesprächskultur, darum geht es ja jetzt auch in unserem neuen Forschungsprojekt, eine Gesprächskultur zu entwickeln, wo wir uns miteinander in Beziehung setzen. Also ich würde sagen, redet miteinander, erzählt euch etwas. Das habe ich ja auch am Anfang gesagt. Erzählt euch Geschichten, erzählt, was ihr erlebt habt, erzählt, was ihr gefühlt habt oder was ihr im Moment fühlt. Nicht? Wenn zum Beispiel die Frau zu dem Mann sagt, weißt du, ich bin traurig, dass du heute Abend weggehst. Dann klingt das ganz anders, als wenn sie sagen würde, musst du heute schon wieder zum Kegeln gehen, nicht?
Aber was bleibt dem armen Mann übrig, als zu sagen, ja, dann bleibe ich halt da.
Nein, er kann sie in den Arm nehmen und kann sagen,
komm mit.
Komm mit oder ich komme wieder und freue mich auf dich, wenn ich wieder da bin. Also ich finde nicht, dass man aufgrund der Liebe zu einem anderen Menschen alles aufgeben soll. Das ist ja eine Erfahrung, die vor allen Dingen Frauen sehr viel mehr machen als Männer. Also bleibt bei euch und seid trotzdem zusammen. Und da sind wir wieder bei dem Aufheben der Widersprüche. Beides ist wichtig. Bei sich zu bleiben, um die Freuden der Liebe zu erleben und gleichzeitig sich hingeben zu können und diese Kunst zu vollbringen, der Hingabe und der Identitäts, also das bei seine Identität zu behalten, beides zu schaffen. Das ist eine spannende Aufgabe.
Sehr verlockend,
liebe Frau Strohschein. Bleibe bei dir selbst und gib dich hin.
Bleibe bei dir selbst und gib dich hin. Open your heart. Mhm. Ich füge dem hinzu, lieben Sie lebend. Und schön, gell? Eigentlich wollte ich sagen, liebend leben. Mhm. Liebend leben wäre ein schöner Weg. Lebend muss man natürlich lieben, denn tot geht's nicht. Und mein wunderbarer Slogan, immer gemeinsam glückwärts gehen. Nicht rückwärts, sondern glückwärts gehen. Das Sprachspiel, aber ich finde das sehr schön, glückwärts. Nicht? Denn es ist eben ein Prozess, es ist kein Ziel, sondern es ist ein Prozess, den man am besten gemeinsam geht. Und wenn das Herz dabei geöffnet ist, entgehen wir vielleicht den Fallen der Liebe und finden dauerhaft die Freuden der Liebe.
Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns gegenseitig ermutigen. Ermutigen, unsere Herzen zu öffnen, ermutigen, Gespräche zu führen, zu unseren Gefühlen zu stehen, aber sie nicht einfach nur rauszupoltern, sondern sich auch zu überlegen, was tue ich eigentlich hier im Moment? Also Selbstbeobachtung zu lernen.
Ein schöner Weg, ein schwieriger Weg, aber einer, den zu gehen es sich lohnt. Ich danke Ihnen, liebe Frau Strohschein.
Ich danke Ihnen für Ihre Fragen und
hoffen wir, dass die Welt eine Liebende, immer mehr eine Liebende wird.
Die alten Weisen sagen, dass wir durchaus gute Chancen haben.
Gut, dann zählen wir uns mal zu den alten Weisen.
Vielleicht.
Vielen Dank. Ja.